Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn loswirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrst. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge für dich und zwar mit der lieben H. Sie ist Fitfluencerin auf Instagram und beschäftigt sich schon ganz, ganz lange Zeit mit der Diätkultur und mit den Schönheitsidealen. Sie hat selber eine lange Reise hinter sich, um wieder rauszukommen aus dem und ein gesundes Körperbild zu entwickeln. Und diese Diätvergangenheit hat sie jetzt auch wieder eingeholt. Sie ist nämlich schwanger und das hat so einige Herausforderungen mit sich gebracht, was das Thema Diätgedanken oder Körper, Körperform, Körperveränderung betrifft. Und ich freue mich wahnsinnig, wünsche dir jetzt viel, viel Spaß bei der Folge. Mir gegenüber sitzt H. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Cornelia, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich irrsinnig. Bevor wir aber starten, in deiner Instagram-Bio steht zertifizierte Fitness Inflöse ohne Rabattcode.
Ja. Genau, damit hast du mich schon vorgestellt.
Ja, erklär uns das mal. Ich habe mir gedacht, okay, Fitness, okay, ja, ohne Rabattcode, die lässt sich nicht beeinflussen oder wie? Erzähl mal.
Ja, also wie der Name schon andeuten lässt, ich bin ja eine Person in Social Media, die sich für Fitness interessiert, da entsprechend auch Inhalte macht. Und es war so, dass ich letztes Jahr, sage ich mal, viele Parodien gemacht habe zu Themen oder Phänomene, die in der Fitness-Bubble oft auftreten. Ich sag mal, zu gewissen Marken und Produkten, die da häufig, für denen häufig Werbung gemacht wird. Und ja, habe, sage ich mal, da viele Fitness-Influencer hops genommen. Und zusammen mit einer Freundin kam dann eben der Begriff Fitness-Influöse, um das Ganze mit einem humorvollen Touch anzuhauchen, sage ich mal. Also es soll auch darstellen, dass ich mich selber da nicht so ernst nehme in dieser ganzen Fitness-Sache. Genau, und das Thema Rabattcode eben, weil ich selber keinen habe und mich letztes Jahr sehr ausgelassen habe, dass ja im Prinzip so jede zweite Story von Fitness-Influencern mit irgendwelchen Produkten ist, Werbung und ja, da auch gewisse Themen da eine Rolle spielen, auf die wir dann bestimmt nochmal dazukommen.
Ja, total spannend. Mir ist es tatsächlich aufgefallen, dass ich deinen Account jetzt nochmal für die Vorbereitung so zurückgescrollt habe. Da gab es einige Videos, wo ich mir gedacht habe, interessant, genau das, was du jetzt sagst, weil da gibt es ganz viele Videos, die jetzt so aus diesem Fitnessbereich kommen. Aber dann eben so Videos mit, mir ist ein Reel im Kopf mit, wo du so humorvoll über Proteinshakes irgendwie dich so ausgelassen hast oder so humorvoll das Thema kritisch betrachtet hast. Und das war so für mich so, hä? Weil es was total anderes ist, weil auf ganz vielen Accounts, zumindest die ich so kenne, Proteinshake hier, Proteinriegel da, vor dem Training dieses, nach dem Training das. Und das war für mich tatsächlich so ein Störer quasi so.
Genau. Für mich auch. Und dadurch sind letztes Jahr eben sehr viele Videos in diesem Bereich entstanden, wo ich mich eben auf lustige Weise, kritisiert und hinterfragt habe, was da eigentlich momentan so Trend ist in dieser Fitnesswelt. Wie du schon genannt hast, dieser einseitige Aspekt, überall muss Proteinpulver sein und am besten eben nur Protein, was eben schwierig sein kann in dem Feld, wo du und ich unsere Inhalte machen.
Ja, das sind ja Themen, die, glaube ich, bei so Fitness-Accounts auch ganz stark zusammengehören. Dieses Bewegungsthema auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite immer dieses Thema Ernährung. Und ich habe den Eindruck, natürlich gehört das zusammen, aber da geht es ja natürlich so mit meiner Perspektive, so wie ich das wahrnehme, geht es da sehr wenig um Bewegung und die Freude daran oder den Sport daran, sondern ich habe den Eindruck, es geht schon immer in so eine Optimierungsrichtung, oder?
Genau, Mittel zum Zweck. Also ich bin selber, sage ich mal, jemand, der viele Sachen durchgemacht hat, auch im negativen Aspekt und auch diese Welt erfahren hat, wenn das Ganze zu einem Extrem führt und man eben irgendwann sich sehr einseitig bewegt, limitiert und kontrolliert auch. Und das spielt bei diesen Themen eben auch eine Rolle, wenn es eben nur noch darum geht, Eiweiß zu essen, weil nur das ist erlaubt, alles andere ist verboten, Fett ist böse, Kohlenhydrate sind böse und Bewegungen muss ich machen, damit ich genug Kalorien verbrenne. Und wenn ich mich nicht bewegt habe, oh, dann ist was los.
Ja, voll. Mir ist gerade so ein Bild gekommen. Ich war früher in so einer CrossFit-Box und die hatten auch so ein, also die hatten ein richtig cooles Workout und ich habe das richtig, richtig geliebt. Und ich bin da eigentlich gern hingegangen, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Aber ich habe bei diesen, was du bei CrossFit hast, du ja dann immer so ein, am Ende kommt so dieses Workout of the Day. Am Anfang hast du dieses Techniktraining und am Ende kommt so dieses Workout, wo es auf Zeit oder ja meistens auf Zeit geht eigentlich, zumindest bei uns damals. Also gewisse Übungen und Wiederholungen in einer gewissen Zeit zu absolvieren. Und dann sind die Namen halt so, weißt du, aufgeschrieben worden mit der Zeit daneben und so. Und das, was mir am meisten hängen geblieben ist, dass die ganzen Wände, also es gab auch so eine Bar, ja, wo du Kaffee kaufen konntest und diese ganzen Proteingeschichten. Und an der Bar waren so schwarze Wände und da sind überall so Sprüche oben gestanden wie eben eat clean und eat this und not that und dein Body ist der Spiegel von dem, was du dir in den Mund steckst und so Geschichten. Und das das hat mir gar nicht getaugt und es hat schon immer diesen Touch und das finde ich total schade, weil dann halt so die Freude verloren geht. Also ich finde, es ist eine dünne Linie, oder irgendwie, bis das kippt. Aber bei dir, jetzt heute reden wir über dich und als ich deinen Account so ganz runtergescrollt habe, ist mir ganz stark aufgefallen, zumindest ja aus meiner Perspektive, dass sich der Content bei dir sehr verändert hat. Und nimm uns doch mal mit so auf deine Reise durch diese Fitnesswelt und dahin, wo du heute bist und was du machst.
Ja, also ich habe im Prinzip eine mehr als 10-jährige Reise hinter mir in Bezug auf Fitness, aber auch Beziehung zum Essen, Beziehung zum Körper. Und zwar hat das bei mir das Ganze in der Abiturzeit angefangen. Das war 2013 und das war für mich eine stressige Zeit. Und ich habe damals den Stress mit Essen kompensiert, also da quasi Stressessen das erste Mal gemacht, beziehungsweise auch eine Mischung aus emotionalen Essen, weil das war noch so zu dem Alter, wo ich im Prinzip ja noch ein Mädchen war in der Pubertät, der Körper verändert sich, das Thema Jungs spielt eine Rolle und man merkt ja dann, okay, Jungs mögen eine gewisse Form, Körperform oder dünne Mädchen sind halt beliebter als dicke und ich habe dann eben durch das Stressessen zugenommen. Wollte dann eben auch abnehmen, um attraktiv zu sein für das andere Geschlecht. Und ich hatte damals überhaupt keine Ahnung, wie Ernährung oder Abnehmen auf gesundem Weg funktioniert, sondern für mich war eben, okay, wenn ich halt weniger esse, am besten gar nicht esse, dann nehme ich halt ab. Und habe dann damals quasi in der Abi-Zeit versucht, die Woche über möglichst wenig zu essen, am besten nur einen Apfel am Tag und eine Handvoll Nüsse. Wow. Und hatte dann am Wochenende Essanfälle und das war dann so ja meine Erfahrung dann mit Binge-Eating auch. Habe eben nicht verstanden, was das ist und dachte halt, okay, es ist irgendwie, warum bin ich so schwach? So, wieso kriege ich das nicht hin am Wochenende, mich zusammenzureißen? Und bin dann eben in diesen Kreislauf geraten von ich esse zu wenig und dann kompensiere ich mit zu viel zu essen. Fühle mich dann aber auch schlecht, weil ich mir ja was vorgenommen habe und dann an mir zweifle und dann eben noch in Bezug zu diesem, und dann kommt ja noch dieser Abi-Stress hinzu. Und das war für mich quasi so der Anfang von ja, einer schwierigen emotionalen Reise, sage ich mal. Ja, dann im Studium bin ich das erste Mal ins Fitnessstudio gegangen und bin dann quasi in diesen Fitnesskreis geraten. Und bin dann von dem einen Extrem in das andere gekommen. Das heißt, ich habe dann gelernt, Kalorien zu zählen, mein Essen abzuwiegen, hatte dann auch einen Sportplan, den ich die ganze Woche ausgefüllt habe. Und mein Leben bestand dann quasi eben aus Training und Ernährung und habe mich dadurch dann auch sehr identifiziert, weil das für mich dann auch so eine Form von Bestätigung war, hey, ich kriege das ja alles hin. Und wenn ich etwas nicht hinbekommen habe, habe ich dann auch an mir gezweifelt. Das heißt, ich war dann emotional so involviert, auch mit dem Thema Ernährung und Training, dass das eben meine Leistung war. Das heißt, wenn ich mal zu irgendwo eingeladen war, Geburtstage oder irgendwas, dann war das für mich immer Stresssituation, weil ich dann eben aus meiner Routine, meiner Kontrolle, sag ich mal, rausgenommen wurde. Mhm. Und auch wenn ich mal eine Trainingseinheit nicht geschafft habe oder eben mein Training nicht so durchziehen konnte wie geplant, habe ich mich damals auch ganz schrecklich gefühlt. Und ja, hatte dann auch mal trotzdem noch Essanfälle in gewisser Zeit, weil dann eben dieses Denken kam, okay, ich bin jetzt bei einem Geburtstag, ich habe jetzt was gegessen, ja gut, dann war ja im Prinzip der Rest der Woche auch umsonst, dann kann ich jetzt einfach alles essen, was ich finde, und ich fange dann nächsten Montag wieder an und bin dadurch dann in diese ewige Diätschleife reingekommen und habe das Ganze dann quasi eben als Fitness-Lifestyle deklariert, so, das ist halt mein Lebensstil. Ja, dann bin ich zum Powerlifting-Sport gekommen, also die ersten Jahre von meiner Fitnessreise ging es eben trotzdem viel um Abnehmen und den ästhetischen Aspekt. Und über das Powerlifting habe ich dann eine kleine Veränderung gemerkt. Und zwar hat mich das Powerlifting so weit abgeholt, dass ich den Fokus auf Kraft gelegt habe und das Optische weniger eine Rolle gespielt hat. So, es ging dann eben darum, stark zu werden. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt auch Wettkämpfe gemacht und da ging es ja, Powerlifting ist ein Sport mit Gewichtsklassen und das heißt, das Thema Diäten abnehmen waren für mich dann immer noch präsent. Eben jedes Mal, wenn ich mich auf den Wettkampf vorbereitet habe, so dass dieses Essensthema, dieses Kontrollthema immer da war und eben auch der Vergleich mit anderen, weil auf Social Media war ich dann auch unterwegs und habe da dann eben immer geguckt, ja, wie sind denn wie sieht das denn bei anderen Sportlerinnen aus? Wie viel wiegen die? Wie viel Gewichte schaffen die denn? Und habe mich dadurch dann auch immer mit anderen weiterhin verglichen, was dann nochmal aufspielt auf diesen Druck, den ich mir ja eh schon selber gemacht habe. Ich muss meine Ernährung hinbekommen, ich muss mein Training hinbekommen und ich muss mindestens genauso gut sein wie andere. Ja, und habe mich dann eben auch hauptsächlich auf Proteine fixiert, weil das Thema Muskelaufbau natürlich eine Rolle spielt und Proteine kalorienärmer sind als zum Beispiel Kohlenhydrate und Fett. Genau, und dann kam, also ich spule mal ein bisschen weiter vor.
Ja, das darf ich dir noch eine Frage stellen zu dem, ja. In dieser Zeit, wo du da in den Wettkämpfen warst und im Training, also du musst da sehr stark auf deine Ernährung achten, um einfach die Leistung massiv zu optimieren und das ist irgendwie immer perfekt abgestimmt. Redet man drüber eigentlich so in dieser Szene, was das mit einem macht und was das auch mit dem Essverhalten macht und über die Essanfälle?
Mittlerweile ja. Ich habe mich tatsächlich diese Woche erst mit einer Freundin getroffen, die ich durch den Sport kennengelernt habe und wir haben uns dann auch darüber ausgetauscht, wie das damals für uns beide war. Und zu dem Zeitpunkt damals, das war so 2017, 18, war das noch nicht so ganz so transparent. Also Frauen waren da nicht so stark vertreten und auf Social Media war es noch nicht so präsent wie jetzt. Also jetzt ist ja das ja wirklich ein offenes Thema. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich damals Wettkämpfe gemacht habe, eher weniger. Es war ja bekannt aus den Bodybuilding-Kreisen, dass sich da Störungen in Bezug auf Beziehung zum Essen entwickeln können. Aber in Powerlifting-Kreisen weniger und durch Social Media ist das jetzt wesentlich transparenter und mittlerweile spricht man auch da offen. Aber ich bin auch mittlerweile seit ein paar Jahren aus den Kreisen raus.
Okay, ja. Powerlifting ist mit Langhantel so viel Gewicht wie möglich über seinen Kopf.
Genau, auf eine Wiederholung, genau. Also Bodybuilding ist eben dieser optische Sport, wo es darum geht, auf der Bühne möglichst gut auszusehen. Im Vergleich zu anderen Athleten und beim Powerlifting ist dieser Kraftaspekt, dass man möglichst stärker ist in einer Übung als die anderen. Mhm. Also das ist der wesentliche Unterschied.
Okay, gut. Und dann warst du in dieser Schiene drin und okay, ja.
Genau, und dann kam Corona, wo ja die Fitnessstudios geschlossen hatten. Ja, und es waren so, und ich habe zu dem Zeitpunkt dann auch meinen jetzigen Partner kennengelernt und dann ist vieles einfach zusammengekommen. Also zum einen, ich habe mich eben sehr lange mit dem Sport identifiziert und das war meine Persönlichkeit. Die fiel dann quasi auf einmal weg, weil das Fitnessstudio nicht mehr verfügbar war. Und auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich auch vielen so gehen, man beschäftigt sich das erste Mal mit sich selber. Und ich habe mir dann das erste Mal so die Fragen gestellt, warum habe ich denn so Probleme mit mit mir selber, mit meinem Essen, mit meinem Körper, obwohl ich ja vermeintlich alles weiß und alles unter Kontrolle habe. Also es lag ja nie daran, dass ich nicht darüber genug weiß oder irgendwie nicht die richtigen Tools hätte, wie ich Ernährung steuere. Aber mir ging es eben emotional schlecht. Ich hatte ständig Zweifel, Ängste, ob ich eben gut genug bin, weil ich mich ja sehr darüber identifiziert habe, meinen Wert eben über mein Äußeres und meine Leistung zu definieren. Und habe dann, wie gesagt, meinen Partner kennengelernt. Da kam eben nochmal diese Beziehungsebene hinzu, sich verletzlich zu zeigen, fehlbar auch zu zeigen. Und das waren so meine, dann habe ich dann eben auch ja meine Ängste identifizieren können, dass das eben einer meiner Ängste war, immer das Gefühl zu haben, nicht gut genug zu sein, abgelehnt zu werden, wenn ich nicht perfekt bin, was ich ja dann versucht habe, über Training und Ernährung zu kompensieren, eben über mein Äußeres, mich darüber auch sehr viel zu identifizieren. Mhm. Ja, und ich wusste nicht so richtig, wo ich ansetzen soll. Also ich habe gemerkt, ich brauche Hilfe, aber wusste nicht, wo. Und habe dann eben im Internet geschaut. Und so bin ich dann auf dich beziehungsweise auf deinen Podcast und die Achtsam Essen Akademie gestoßen und konnte dadurch dann eben anfangen, die Corona-Zeit dafür zu nutzen, um meinen Heilungsweg zu starten.
Wow, also ich freue mich total, dass du in der Achtsam Essen Akademie warst und möchte dann nachher gerne noch eingehen auf deinen Prozess. Es ist eine lange Reise, die du da durchgemacht hast, gell? Also mit vielen, mit so ein paar Wendungen, mit so ein Veränderungen innen drinnen. Finde es auch spannend, dass du jetzt das Thema Disziplin reingebracht hast, weil tatsächlich ja ganz, ganz viele auch in der Akademie, aber auch so immer assoziieren, wenn ich quasi so Essanfälle habe oder mein Essverhalten am Wochenende oder wann auch immer nicht kontrollieren kann, dann heißt das, dass ich disziplinlos bin und schwach bin. Und es gibt so viele Menschen, so wie das Training, das du gemacht hast, das erfordert ja urviel Disziplin. Du musst ja jeden Tag zum Training gehen, du musst gewisse Dinge tun, du musst einen Plan verfolgen. Aber auch so sind ja viele Frauen total jetzt erfolgreich auf eine berufliche oder auf eine andere Art. Und dann zu denken, man ist disziplinlos, nur weil in einem Bereich was nicht klappt, das ist, finde ich, so krass, was unser Gehirn dann macht, oder? Dass wir das so generalisieren.
Genau, also ich habe dann auch mit Leuten gesprochen, die selber schon in Therapie waren und die haben mich dann, sage ich mal, auf den Weg geschubst, dass da eben mehr Themen dahinter stecken. Also Thema Traumata in der Kindheit, aber das ist jetzt ein bisschen zu weit, aber quasi dieser Aspekt und habe mich dann eben selber angefangen zu hinterfragen, was mir denn beigebracht wurde, was denn meine Glaubenssätze sind und was das eigentlich mit dem Essen und dem Körper eigentlich wirklich ist. Und so hat das Ganze dann, oder meine Aufarbeitung, meine Heilung dann eben angefangen.
Ja. Auch spannend, weil du jetzt auch nochmal gesagt hast, dass das geht viel um Glaubenssätze, hat dann mit Selbstwert ganz viel zu tun. Und wir versuchen das ja oft über den Körper eben zu regeln. Aber du hast dann irgendwie so diesen Shift gehabt. Aber was war denn so das, was dann wirklich dich dahin gebracht hat? Also war das dein Partner auch aus der Fitnessbranche oder
Ja. Ja, okay. Also meine größte Angst damals war eben, wenn ich zunehme, das heißt, wenn mein Körper nicht mehr gut aussieht, dann bin ich unattraktiv und dann verlässt er mich. Und ich habe durch ihn dann aber auch diese bedingungslose Liebe kennengelernt. Und das kannte ich vorher nicht. Und das war eben kein Teil meiner Glaubenssätze, sondern ich habe ja immer gedacht, ich bin nur liebenswert, wenn ich gut aussehe, wenn mein Körper passt, und habe durch ihn dann eben die Realität kennengelernt, also wie, was es heißt, genug zu sein, akzeptiert zu werden als Person, so wie man ist. Und das war für mich, sage ich mal, so dieser Durchbruch, also diese gesunde Beziehung, die ich mit ihm geführt habe und diese bedingungslose Liebe, die ich kennenlernen durfte.
Hast du da ein Beispiel? Also gibt es da eine Situation, an die du noch dich erinnern kannst, die...
Keine konkrete Situation. Also bei meinem Partner ist es so, er hat da nicht wirklich Zugang zu diesem emotionalen Essen, weil er ist halt so dieser Mensch, er kann abnehmen und Diät machen und das ist ihm egal. So, das Essen ist Essen, Training ist Training, Körper ist halt so, ist halt einfach der Körper, aber keine emotionale Involvierung in all den Themen. Aber er hat es eben versucht, über mich zu verstehen. Der Punkt ist, er arbeitet im Frauencoaching. Das heißt, er hat eben sehr viel mit der Betreuung von Frauen zu tun. Und er hat durch mich dann die Erfahrung eben gemacht, dass es diese Themenbereiche gibt, weil sonst, er kannte das eben nur aus diese objektive Sicht und hat durch mich dann diese emotionale Sicht kennengelernt. Und das war dann, denke ich mal, so dieser Punkt, der uns beiden da geholfen hat, dass ich von ihm eben diese Beziehungskomponente und diese Selbsterfahrung mit dem akzeptiert werden kennengelernt habe. Und er hat durch mich eben gelernt, es gibt dieses Thema bei Frauen im Kontext von Fitness und Ernährung, Training, den er vorher noch nicht kannte, eben diese emotionale Sache und diese Glaubenssätze.
Ja, ich finde, das ist total schön, wenn man so einen unterstützenden Partner hat, weil das sind ja doch emotional ganz stark besetzte Personen. Und wenn gerade die einen da so auffangen können, finde ich das total schön. Ich kann mich noch so an eine Situation erinnern mit meinem Ex-Freund. Da, ich dachte damals immer, weißt du, wenn man eine Frau ist und weißt du, das ist die Figur wichtig und dann muss man halt so Salat mit Putenstreifen essen und sowas, weißt du, während der Mann seine Pizza und seine
genau, Burger. Die Vorstellung hatte ich damals eben auch. Ja. Und deswegen ich so Angst hatte, im Heilungsprozess zuzunehmen, aus Angst, er verlässt mich dann. Ja. Ja. Und er hat mich aber dann trotzdem unterstützt.
Ja, voll. Also ich finde, das sind total wichtige Situationen. Und mein Freund hat dann, ich hab dann gesagt, ich hätte so Lust auf Burger, aber ich nehme einen Salat. Und er hat mich dann immer so angeschaut und gesagt, warum isst du keinen Burger? Und das waren für mich so Momente, wo ich ja, stimmt eigentlich, warum nicht? Also so kleine Impulse oder so kleine Gedanken oder Gesten. Ja, total schön.
Ja, war bei mir ähnlich. Es war ja so, wir konnten in der Corona-Zeit ja nicht wirklich auswärts irgendwie essen gehen, sondern wir haben eben gleich von Anfang an recht intensiv viel Zeit miteinander verbracht. Und ich konnte ihn dann eben beobachten, wie er isst, wie er trainiert. Also wir hatten damals dann uns ein kleines Heimgym eingebaut, also ein Fitnessstudio für zu Hause, und konnte ihn dann eben beobachten und habe dann eben gemerkt, bei ihm ist das alles so neutral. Ohne irgendwelche emotionalen Druck, und wie macht er das? Und also quasi, ich habe dann gesehen, er ist so von Natur aus dieser intuitive Esser, und warum kann ich das nicht sein? Und also das war für mich rückblickend eben auch so diese Erfahrung, dass ich da mit jemandem gelebt habe, der von Natur aus intuitiv trainiert, auf seinen Körper hört und essen kann, weil er nie in das ist ein Thema eben damit entwickelt hat.
Cool, voll schön. Und dann hast du deine Journey begonnen, dass du dich mit deinen Glaubenssätzen auseinandersetzt. Was waren dann so die stärksten Glaubenssätze? Jetzt hast du vorher gerade gesagt, was ich bin, nicht bin ich gut genug, oder wenn ich zunehme, dann wäre ich nicht mehr geliebt.
Genau. Ja, also bei mir waren es eben viel diese Leistungsaspekte und das Gefallen wollen. Ja, wenn ich zunehme, dann bin ich unattraktiv, dann bin ich nicht mehr wertvoll, dann mögen mich andere nicht, dann denken andere, ich bin faul, dumm. Also eben so, also meine Assoziationen mit dem Thema Dicksein habe ich dann auch hinterfragt und woher das kommt. Vieles aus der Erziehung, und also Mädchen werden körperlich ja anders erzogen als Jungs, sage ich mal. Ja. Also Jungs entwickeln auch irgendwann ein Thema mit dem Körper, sicherlich. Also jetzt vor allem durch Social Media, aber später als Mädchen, denke ich. Und habe dann eben für mich auch rausfiltern können, dass ich auch damals eben als Mädchen früh Lob dafür bekommen habe, wenn ich besonders niedlich war, wenn ich brav war, wenn ich gemacht habe, was andere Erwachsene von mir wollten. Und das waren dann quasi so die Prägungen, die ich dann für mich mitgenommen habe. Wenn ich anderen gefalle, dann, oder wenn ich mich anpasse, so aussehe und mich so verhalte, wie es andere von mir erwarten, dann gefalle ich besonders, ansonsten werde ich eben abgelehnt.
Wow, es sind ja ganz ziemlich starke Glaubenssätze, die auch gar nicht so einfach zu lösen sind. Wie bist du das angegangen, und was kannst du da Menschen raten, die sagen, ja, kenne ich.
Ja, also ich habe mir neben der Achtsam Essen Akademie auch psychologische Beratung, Betreuung an die Seite geholt. Also zusätzlich noch psychologisches Coaching, wo ich dann eben über mehrere Wochen hinweg an Themen gearbeitet habe. Und da war dann eben zum Beispiel Aufgabe von der Psychologin, dass ich eben aufschreibe, wie ja meine Beziehungsansätze eben zu meinen Eltern sind, wie ich diese wahrgenommen habe, wie meine Erinnerungen, wie zum Beispiel meine Mama mit ihrem Körper umgegangen ist, mit ihrem Essverhalten und also alles, was zum Thema Körper und Ernährung, woran ich mich näher erinnern kann, aufzuschreiben. So wie, ja, welche Einflüsse es insgesamt in meinem Leben eben gab, über Kindheit, Schulzeit, Pubertät und so weiter und so fort. Und dann eben die einzelnen Aspekte aufgegriffen.
Und so ging es dann auch, dass du dich Stück für Stück quasi auch löst. Wie war denn die Zeit in der Achtsam Essen Akademie für dich? Erzähl uns mal darüber was.
Spannend, weil ich da, also das eine mit der psychologischen Betreuung war ja so wirklich so dieses Thema Selbstwert. Und bei der Achtsam Essen Akademie habe ich vor allem eben das Thema, ich glaube, du hast es beschrieben als Diätpolizei oder irgendwie Diätstimme. Die Diätmentalität, also das war für mich so der Hauptfokus, was ich mit der Achtsam Essen Akademie auflösen wollte, nämlich diese Glaubenssätze oder diese Diätmentalität. Und ja, habe da dann eben viel darüber oder für mich selber das erste Mal reflektiert, was denn meine Diätmentalitäten sind, die ich tagtäglich praktiziere oder die ich eben aufgebaut habe. Die Assoziation eben zum Beispiel, dass ich nur wenig Kalorien essen sollte und im Kontext von Fitness ist das eben am besten nur Protein wegen dem Muskelaufbau und ja, meine Schönheitsideale, was eben dahinter stecken.
Ja, voll spannend. Und was hat denn das für dich verändert im Essverhalten, dass du dich mit diesen Glaubenssätzen beschäftigt hast?
Ich bin achtsamer geworden. Also die Achtsam Essen Akademie, wie der Name auch schon sagt, hat mir auch das Thema Achtsamkeit näher gebracht. Für mich, also Achtsamkeit habe ich vorher schon gehört und damals aber immer in den Kontext gesetzt, ja, das ist so esoterisch, Meditation, irgendwie habe ich dafür keine Zeit und habe das Ganze dann eben im Kontext von Essen kennengelernt, eben dieses darauf hören und achten, was denn die eigenen Körpersignale sind. Also als Beispiel, ich habe damals eben immer vom Laptop oder Fernseher gegessen und durch die Achtsam Essen Akademie habe ich es das erste Mal praktiziert, nur zu essen und das Essen, die Tätigkeit, Hauptfokus sein zu lassen und dadurch eben auch zu lernen, auf die Signale zu hören, Hunger und Sättigung. Weil die habe ich durch jahrelanges Diäten eben im Fitnesskontext verlernt. Es gab für mich in dem Sinne keine eigenen körperlichen Signale, sondern habe nach Zeitplan, nach Kalorienmengen, nach Vorgaben gegessen und nicht nach dem, was mein Körper denn eigentlich möchte oder worauf ich denn wirklich Lust habe, was schmeckt mir denn überhaupt wirklich? Was würde ich essen, wenn Essen keine Kalorien hätte?
Jetzt ist ein, also du warst ganz am Anfang in der Achtsam Essen Akademie dabei, 2021 schon. Jetzt haben wir 2024. Was ist denn seither passiert in deinem Essverhalten? Wo stehst du denn heute in deiner Journey?
Ja, also die letzten 2 Jahre oder fangen wir so an. Ich habe ja an Corona mich daran herangetastet, intuitiver zu essen. Das heißt, zu lernen, wann habe ich Hunger, wann bin ich satt. Was ist der Unterschied bei mir zwischen Appetit und richtigem Hunger? Und ist mein Hunger jetzt ein emotionaler Hunger oder ist es wirklich ein körperlicher Hunger? Und auch gelernt, das die Kontrolle loszulassen, also keine Kalorien zu zählen, nicht zu tracken und auch das aufzulösen, dass ich mich zu sehr damit identifiziere, meine Zahlenziele zu erreichen und am Ende des Tages dadurch was geschafft zu haben oder wertvoll zu sein. Und das war quasi so in der Corona-Zeit, dass ich erstmal so dieses, mein aktives Essen bearbeitet habe, also meine Gewohnheiten komplett umgestellt habe, von den Zahlenfokus hin zu den Körpersignalen. Und habe dann letztes Jahr, da das erste Mal geschafft, eine Diät zu machen, ohne dass es mich emotional komplett, ich sag mal, auseinandernimmt.
Also, okay.
Also es war bei mir so, ich bin damals in die Achtsam-Essen-Akademie schon mit der Intention gestartet, ich möchte meine Beziehung zum Essen heilen, damit ich später problemloser diäten und abnehmen kann. Also das war schon so, dass es war nie so, dass ich sage, ich will nie wieder diäten, nie wieder abnehmen, sondern in meinem Kopf war es so, ich weiß, dass ich jetzt erstmal etwas heilen muss, damit etwas für mich auf der langen Sicht besser funktioniert. Und also einfach, weil ich eben trotzdem Fitness mache, es ist ein Teil von meinem Leben und es gibt trotzdem gewisse Schönheitsideale, die ich anstrebe, also diesen muskulösen, schlanken Körper, das ist trotzdem ein Schönheitsideal von mir und ich habe für mich aber eben mitgenommen, wenn ich das erreichen möchte, dann ist es für mich auf der langen Sicht besser, wenn ich das auf einem mental gesunden Weg, mit einer gesunden Beziehung zu mir selber erreiche, als eben diese emotionale Involvierung, weil das waren ja meine letzten 10 Jahre. Und genau, und habe dadurch eben, oder habe das durch die Achtsam Essen Akademie mit an die Hand bekommen, gesunde Beziehungen zum Essen und zum Körper zu entwickeln, so dass ich dann letztes Jahr eben das erste Mal tatsächlich eine gut geplante und strukturierte Diät, also das muss ich an dieser Stelle betonen, das ist, dass ich mir dann auch vorgenommen habe, ich mache nie wieder eine Crash-Diät oder kurzfristige Diäten, sondern wenn, dann ist es wirklich gut geplant und strukturiert und habe mir da auch einen Coach damals, also letztes Jahr mit an die Hand genommen, um auch da eine Unterstützung zu bekommen. Ja, und das lief auch gut. Also die letzten 1,5 Jahre war quasi so das erste Mal, dass ich wieder das Gefühl hatte, mir geht's richtig gut. So, das ist, ich kann essen, ohne dass es für mich ein Thema ist, und trainieren auch, ohne dass es so den Megadruck erzeugt, wie ich das sonst die letzten Jahre kannte. Und und habe dann eben auch meine Reise auf Instagram geteilt und dann letztes Jahr tatsächlich auch einen Entspannt-Essen-Guide rausgebracht, weil es für mich eben so ein Herzensthema war. Es ist so, ich habe meine eigene Reise hinter mir und kann dadurch jetzt anderen helfen, beziehungsweise andere sehen darin eine Inspiration. Und ja, das hat mir einfach sehr viel gegeben. Also das war so meine Reise bis letzten Jahr. Ja, und dann dieses Jahr bin ich dann eben schwanger geworden. Und dann kam das Thema tatsächlich nochmal auf eine Art und Weise, wie ich es nicht gedacht hätte. Beziehung zum Essen und zum Körper.
Inwiefern, wenn ich fragen darf?
Es ist so, dass sich von heute auf morgen alles geändert hat. Also, ich hatte dann wieder Gedanken, die dann stärker wurden in Bezug aufs Essen. Also was ich auf jeden Fall auch gelernt habe über die letzten Jahre ist, dass so eine Essstörung, die geht im Prinzip nie richtig weg. Also es sind ja immer so Gedanken oder Impulse, die man hat. Und dann ist eben der Punkt, wie gut kann man damit umgehen? Wie gut ist man in der Lage, diese Gedanken einzuordnen, zu ignorieren oder eben zu überspielen mit anderen Gedankenfahrten? Und das habe ich dann zum Beispiel gemerkt, dass auf einmal bei mir diese Diätgedanken sehr stark wieder kamen, Angst davor zuzunehmen und oder Ideen gehabt, wie ja, ich sollte jetzt nochmal abnehmen, weil die nächste Zeit kann ich das nicht mehr. So, die nächste Zeit werde ich halt nur noch zunehmen und deswegen wäre es besser, wenn ich jetzt quasi extra für die Schwangerschaft nochmal 10 Kilo abnehme, damit ich 10 Kilo zunehme.
Wow.
Und also das ist zum Beispiel ein krasser Gedanke gewesen und habe darauf aber nicht reagiert. Aber ich habe eben gemerkt, dass sehr viel wieder hochkommt. Mhm. Oder zum Beispiel ein Gedanke war, hoffentlich habe ich am Anfang ganz viel Übelkeit, weil dann kann ich nochmal 2-3 Kilo abnehmen, so was halt totaler Quatsch ist.
Wow,
und habe dann aber darauf auch nicht reagiert, sondern wenn ich dann eine Übelkeit empfunden habe durch die Schwangerschaft, habe ich eben trotzdem gegessen, damit es mir besser geht. Also ja, ich habe dann eben gemerkt, dass durch diese Schwangerschaft einfach nochmal viele Gedanken, Ängste getriggert wurden, aber ich ja mittlerweile dann eben die Kompetenz oder die Tools entwickelt hatte, das eben einzuordnen und nicht darauf zu reagieren. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass all meine Routinen und Gewohnheiten weggefallen sind. Also ich habe mir durch den Sport ja trotzdem eine gewisse Essensroutine und Sportroutine aufgebaut. Und das ist dann auch alles weggefallen. und hat mich dann auch erstmal in so eine kleine Identitätskrise gestürzt, weil der Sport eben trotzdem ein wichtiger Teil von mir ist. Also ich habe es jetzt die letzten anderthalb Jahre nicht mehr auf diesem krassen Weg gemacht, wie das davor war. Aber es war eben trotzdem eine wichtige Stütze in meinem Leben. Und die fiel dann eben die ersten Wochen weg, weil ich einfach so müde und erschöpft war und lag dann eben nur noch auf der Couch. Und das war nicht die Person oder der Alltag, den ich gewohnt war, im Kontext auch von Training und Ernährung. Und es war dann emotional auch nochmal ein schwieriges Thema und eben diese körperliche Veränderung, die dann nach und nach kam.
Die körperliche Veränderung, das höre ich auch tatsächlich öfter von Frauen, die schwanger werden, dass da eine mega Angst ist, zuzunehmen. Und obwohl sie wissen, dass da ein Baby drinnen ist und dass das Baby die Ursache dafür ist, dass der Bauch halt jetzt auch anders aussieht, trotzdem eine massive Angst und Panik, dass das so ist. Kannst du das mal, also ich kann das kaum greifen. Ich finde das ganz schwierig, weil da ja ein Lebewesen drin ist.
Ja, also das war auch für mich so ein Thema, dass ich am Anfang, ich wusste ja von Anfang an, wenn ich schwanger werde, nehme ich zu. Und ich konnte das aber auch von Anfang an differenzieren, dass das nichts mit dem Kind per se zu tun hat oder mit dem Zustand, schwanger zu sein. Also es war eben so, wie soll ich das sagen? Auf der einen Aspekt habe ich mich gefreut, schwanger zu sein. Es war geplant, ich wollte Mutter werden und war wirklich glücklich darüber und habe mich auch auf das Kind von Anfang an gefreut. Auf der anderen Seite ist eben dieser Aspekt, ich verändere mich, mein Leben verändert sich und ich habe nicht mehr die Kontrolle, wie ich sonst gewohnt war. Also das so eben zu differenzieren, es hat nichts mit dem Kind selber zu tun, sondern eben dieser Aspekt, mein Körper verändert sich. Es ist für mich eben so, dass ich ja mein Leben lang versucht habe, über Sport und Ernährung mein Aussehen zu formen, zu halten. Und das fällt dann eben weg. Ich kann es nicht mehr kontrollieren und werde vielleicht auch nie wieder den Zustand haben, den ich jetzt gewohnt bin. Der Punkt bei der Schwangerschaft ist halt, man kann sich nicht darauf vorbereiten, sondern es kommt ja von heute auf morgen, du bist schwanger und jetzt verändert sich alles. Es kommen auch nochmal ganz neue Essensregeln hinzu. Also das hat mich zum Beispiel auch getriggert, dass dann eben gewisse Dinge wirklich verboten waren, wie zum Beispiel Sushi, was ich einfach sehr gern gegessen habe. Oder generell auf einmal, ich muss mich jetzt bei allem informieren, darf ich das essen? Ist das sicher? Oder darf ich das eben nicht mehr essen? Und am Anfang hatte ich auch extreme Heißhungerattacken, diese ständige Lust auf Süßes, Fastfood, viel verarbeitetes Lebensmittel. Und damit habe ich mich auch nicht wohl gefühlt, dieses unkontrollierte Essen und keine Kontrolle über den Appetit zu haben. Hat eben auch dann vieles wieder bei mir getriggert, dass mein Körper eben diese Gelüste hatte und dem ausgeliefert war, obwohl ich eben wusste, das braucht er jetzt. Aber es ist eben sehr emotional sehr überfordernd, weil alles auf einmal kommt. So von dem einen auf den anderen Tag verändert sich als Frau wirklich das komplette Leben. Und also mich hat auch eine Freundin gefragt, wusstest du das nicht vorher? Und ich habe dann eben gesagt, doch, ich wusste das vorher, aber man setzt sich emotional ja erst auseinander damit, wenn es da ist. Also man kann sich ja nicht vorher schon darauf vorbereiten, diese Gefühle zu verarbeiten, die noch nicht da sind, weil die kommen ja dann. Und eine Sache, die ich mir auch von Anfang an erlaubt habe, ist eben all diese Emotionen zuzulassen. Also mir da auch nicht zu denken, ja, ich darf da jetzt nicht so eine Panik haben, ich sollte mich von Anfang an wohlfühlen, ich sollte keine Probleme haben, sondern ich habe mir von Anfang an gesagt, es ist okay, dass ich jetzt hadere, dass ich einfach wieder ganz viel Angst empfinde, Sorgen habe. Und das ist in Ordnung. Also all diese negativen Gefühle dürfen da sein. Also das ist auch etwas, was ich aus meinem Heilungsprozess mitgenommen habe, negative Gefühle zu fühlen, zuzulassen und dadurch eben zu verarbeiten. Und also was auch eine Rolle gespielt hat, ist diese Trauerverarbeitung, in Bezug auf das frühere Ich. Mhm. Also das habe ich damals im Heilungsprozess schon gelernt, dass ich über meinen früheren oder dass ich eben trauern darf über eine Form, die ich nicht mehr habe, nicht mehr halte. Und das habe ich dann quasi auch in den ersten Wochen gemacht, dass ich sage, ja, ich würde gerne eigentlich oder ich darf darüber traurig sein, dass ich nicht mehr so aussehen werde wie früher, dass wie sich jetzt alles verändert. Ich darf frustriert sein und darf das aber auch loslassen. Also ich darf alles fühlen, was ich gerade fühle. Und das hat mir eben auch geholfen, dann damit klarzukommen. Ja, das auf den neuen Zustand eben. Also all diese Gefühle zu verarbeiten und zu fühlen, die dann erstmal kommen.
Ja. Wow, eine Menge Herausforderungen, gell, die da kommen. Jetzt muss ich dir eine Frage stellen. Du hast vorher erzählt, du hast quasi so die Diätmentalität losgelassen und dann hast du aber nochmal quasi eine Diät gemacht. Und mich würde jetzt interessieren, woher weißt du, dass das, also glaubst du, dass das wirklich ein gesunder Ansatz war, dann nochmal abzunehmen und so eine Diät zu machen? Und woher weißt du, dass das ein gesunder Weg war? Und war das eine, weißt du, wie ich meine, woher weißt du, dass das jetzt keine ungesunden Denkmuster und so weiter waren?
Indem ich immer darauf geachtet habe, wie fühle ich und was denke ich jetzt? Also so, ich hatte jede Woche ein Check-in mit meinem Coach, wo wir eben auswerten, wie ging es mir die Woche, was waren so meine Eindrücke, meine Gedanken und meine Emotionen. Und dieses Reflexionsgespräch hat mir dann eben immer geholfen, das einzuordnen, okay, ist das jetzt noch was, also passiert das jetzt noch auf einem gesunden Weg oder sind wir jetzt hier wieder schon wieder an dem Punkt, wo du merkst, okay, das schränkt dein Leben ein, weil es ist so, abnehmen ist ja prinzipiell nichts Schlechtes, nichts Schlimmes, ist ja was Neutrales, abzunehmen und eine Diät, wenn sie gut strukturiert ist, dann läuft sie nebenbei. Also das sind dann quasi auch so Taktiken, die ich von meinem Coach auch gelernt habe, weil er hat auch schon mit Frauen gearbeitet, die da eben keine gesunde Beziehung hatten. Deswegen hat er auch immer drauf geachtet, wie ich damit umgehe. Also das war mir eben auch wichtig, dass ich dann jemanden habe, der das auch von außen analysiert, ob das alles noch im Rahmen ist. Und so war das dann bei mir, beziehungsweise bei uns, dass ich ein kleines Defizit gefahren habe, sodass ich das im Alltag gar nicht merke. Das ist einfach so kleine Sachen sind, die ich weglasse und so, dass ich dann eben auf langer Sicht abnehme, ohne dass ich das überhaupt merke und ohne dass das Thema Essen so ein großes Ding wieder wird. Also ich habe mir auch von Anfang an gesagt, ich werde erst wieder bewusst eine Diät machen oder abnehmen, wenn das Thema für mich wirklich ein Frieden ist. Wenn ich damit keine emotionalen Probleme habe und ja, so war das dann. Also es gab dann schon Tage, da kam es dann wieder hoch und dann habe ich das aber auch mit meinem Coach direkt besprochen, hey, ich merke gerade, das nimmt mich emotional gerade wieder ein, darauf sollten wir achten. Also das war mir auch wichtig. Also deswegen sage ich, ich habe es für mich auf einem gesunden Weg gemacht und das war für mich eine gesunde Entscheidung.
Ja, okay. Wie gehst du denn jetzt um mit deinem veränderten Körper? Was hilft dir denn, diese Veränderungen anzunehmen? Also du nimmst auf jeden Fall mal, du lässt die Emotionen da sein. Gibt es noch etwas, was dir hilft?
Wertschätzung für das, was da gerade passiert. Eben dieser Aspekt, da wächst ein Kind heran und mein Körper ist in der Lage, ein menschliches Wesen zu schaffen. Und also ich kann ja trotzdem noch weiterhin Sport machen. Ich gehe auch noch weiterhin regelmäßig zum Sport und habe durch die Schwangerschaft eben das Thema Körperwertschätzung nochmal auf einer anderen Ebene kennengelernt, was mein Körper wirklich kann, nämlich eben ein Lebewesen produzieren und dann später auch dieses Lebewesen tatsächlich ernähren, also mit Stillen. Das kann mein Körper halt. Ja. Und also das ist das, was mir besonders viel Kraft gegeben hat oder den Umgang damit zu lernen. Und wie gesagt, so dieser Traueraspekt, sage ich mal, dass ich sage, oder dass ich eben zugelassen habe, ja, ich bin jetzt traurig darüber, dass ich meine gewisse Körperform loslasse, trauer eben darüber und verarbeite das dadurch. Ja, und auch, dass ich auf Instagram einfach teile mit meiner Community, wie es mir geht, was ich denke und da dann auch den Austausch mit anderen Müttern oder Schwangeren habe, die mir dann widerspiegeln, hey, es geht mir auch so und toll, dass ich damit nicht alleine bin. Und mir hilft es ja auch dann auch zu sehen, okay, ich bin damit nicht alleine. Mhm. Also das hat mir damals auch in der Achtsam Essen Akademie auch geholfen, eben zu sehen, es gibt wirklich sehr viele Frauen, die damit zu hadern haben und es bin nicht nur ich. Also es ist nicht so, dass ich falsch bin oder irgendwie Problemperson bin, sondern es geht einfach sehr vielen so und das ist okay.
Ja, voll schön. Was sind denn so drei Takeaways aus der Akademie, wo du sagst, das sind meine drei größten Lessons learned und die hast du noch heute präsent und für die bist du dankbar?
Also einmal Diätmentalität für sich rauszufinden. Mhm. Wann kommt sie so hoch? Zu reflektieren und hinterfragen zu können. Also erstmal das überhaupt greifen zu können. Es gibt diese Mentalität in einem selber und die sorgt eben dafür, dass man sich dann auf eine gewisse Weise fühlt. So dieses Thema Gedanken erzeugen Emotionen und daraus folgen Handlungen. Also das sind so die Lesson learned. Dann ja, das Thema Achtsamkeit, hören auf die eigenen Signale, um wieder Vertrauen zu schaffen, weil das war eben das größte Problem, was ich hatte. Ich habe durch jahrelanges Diäten das Vertrauen in meinen Körper verlernt, weil ich ja eben nach externen Regeln gearbeitet habe, anstatt eben nach internen Regeln und Intuition und Emotionsregulation und Gefühlsverarbeitung. Das heißt eben wahrzunehmen, wie geht's mir eigentlich wirklich? Was fühle ich und versuchen, das zu benennen. Also das sind so die drei Kernkomponenten in Bezug auf das Heilungsthema. Also erstmal die eigenen Gedanken reflektieren, Diätmentalität, das Thema Achtsamkeit üben, um wieder an die eigenen Körpersignale heranzukommen und Vertrauen zu lernen, dem eigenen Körper und ja, Emotionsregulation. Mhm. Also die drei Themen oder ja, Learnings, die ich jetzt zusammenfassen würde.
Sehr cool. Danke, dass du auch das mit uns teilst. Ich finde das immer spannend, weil jeder hat ja so seine anderen Schwerpunkte und jeder nimmt sich da, für jeden ist was anderes, da einfach ein Game Changer oder wichtig. Danke dafür, dass du das teilst jetzt. Abschließend, welchen Rat, also du bist jetzt eine Person, die aus ganz starken Diätkreisläufen kommt, jemand, der den Körper immer verwendet hat, um sich besser und wertvoll zu fühlen und jetzt verändert sich durch eine Schwangerschaft einfach auch vieles, da kommt vieles wieder hoch. Was würdest du den Frauen raten, die sich jetzt denken, ja, that's me, das kenne ich oder ich habe auch Angst, wir wollen jetzt schwanger werden und ich habe vor dem Angst?
Also auf jeden Fall der Austausch mit anderen Schwangeren, weil es kommen eben nicht nur die Ängste in Bezug auf den eigenen Körper zu, sondern ganz viele andere. Und da würde ich auf jeden Fall raten, sich mit anderen auszutauschen, die gerade auch schwanger sind oder schon Mütter sind, um eben auch diesen Rückhalt zu haben, du bist damit nicht alleine. Und es gibt bereits Leute, die die gleichen Punkte haben und du kannst vielleicht auch von deren Erfahrungen lernen, weil das habe ich auch gekonnt, dass ich bereits Freundinnen hatte, die das schon mal durchgemacht haben und mir dann eben reflektiert haben, was bei ihnen damals war und wie sie damit umgegangen sind. Und ja, also das Austausch mit anderen, dann Wertschätzung lernen vom eigenen Körper oder das praktizieren, Körperwertschätzung praktizieren und wenn möglich, entspannen. Das gilt generell. Möglichst viel Entspannung versuchen zu erzeugen und auch ja aussortieren. Aussortieren, was tut dir gut und was nicht. Also sei es so Social Media Feed. Also das hätte ich vielleicht früher erwähnen sollen. Also auch den eigenen Social Media Konsum einfach mal hinterfragen oder zu säubern, weil das eben auch vieles mit der eigenen Gewohnheit macht oder was man. Oder man ist das, was man täglich konsumiert, sage ich mal. Und ja, das ist zum Beispiel, ich hatte mir vor kurzem mal wieder Bilder angesehen von mir vor der Schwangerschaft und habe dann gemerkt, okay, das ich sah ja viel besser aus, als ich damals dachte. Also dann eben auch wahrzunehmen, dass man doch verzerrt ist, weil man es einfach gewohnt ist für eine gewisse Zeit. Und jetzt habe ich mich eben an diese schwangeren Optik gewöhnt. Und das ist mein Normal geworden.
Die schwangeren Optik.
Ja, also das habe ich dann eben auch gemerkt. Das ist vieles einfach Gewohnheit.
Ja.
Das ist was man eben gewohnt ist zu sehen oder zu, ja, der eigene Maßstab, sage ich mal. Und ansonsten Kleidung kaufen, die in dem man sich wohlfühlt und in dem man sich auch schön fühlt. Also es ist, das sollte man in der Schwangerschaft wirklich früh machen, sich nicht versuchen, irgendwie trotzdem noch in die Hosen reinzuzwängen in den ersten Wochen von vor der Schwangerschaft, sondern wenn man eben merkt, okay, es fängt an, etwas enger zu werden, dann einfach Kleidung kaufen, die einem wirklich passt. Weil wenn man sich gut kleidet oder so kleidet, dass man gut aussieht, dann fühlt man sich auch besser. Also Kleidung ist da, um einem selber zu passen und nicht andersrum. Also das habe ich damals eben auch gelernt. Nicht versuchen, sich in Kleidung reinzuquetschen, sondern das gehört auch irgendwo zum Trauerprozess dazu, Kleiderschrank eben auszumisten. Weil das eben sonst auch triggern kann, regelmäßig. Wenn man versucht, weiterhin in die alten Sachen reinzupassen. Und ja, man sollte auch aufhören zu vergleichen, sich immer wieder hervorzuheben, ja, so sah ich vorher aus und so würde ich gerne wieder vorheben. Das sollte man eben auch versuchen, möglichst schnell abzulegen und eben sich nicht mehr mit dem Körper zu vergleichen, den man vor der Schwangerschaft hat. Also Vergleichen ist ja sowieso ein großes Thema.
Ja, absolut.
Habe ich vorhin auch noch nicht erwähnt, aber das erklärt sich wahrscheinlich von selbst. Also Vergleiche auch am besten sein lassen.
Ja, genau, wenn möglich. Ja, vielen Dank für deine wertvollen Tipps und auch Einblicke in deine Geschichte. Ich finde das immer total inspirierend und wertvoll, zu schauen, auch wie andere das meistern, wie andere das angehen. Und bin mir sicher, da können sich viele das ein oder andere mitnehmen. Gell? Vielen, vielen Dank. Gibt es noch etwas, was wir jetzt nicht besprochen haben, außer wie man dich findet auf Social Media? Du hast ja eine ganz große Followerschaft auch. Ja. Falls jemand dazu stoßen möchte, also mit Sicherheit sogar, wie findet man dich?
Genau, also ich auf Instagram heiße ich tinyfitnamese, also tiny.fitnamese. Und ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich habe auch einen kostenlosen Entspannt-Essen-Guide letztes Jahr rausgebracht. Also wenn ihr merkt, okay, ihr habt auch ein Thema und wisst nicht so ganz, wo ihr anfangen könnt, dann wäre das zum Beispiel ein erster Anlaufpunkt, ein 7-Schritte-Guide und ja, für intensivere Betreuung oder wenn ihr das Thema wirklich langfristig bearbeiten wollt, dann eben zum Beispiel das Angebot von der Cornelia wahrnehmen, die Achtsam Essen Akademie oder auch das Buch, das habe ich natürlich auch gelesen, Food Feelings, da findet ihr dann entsprechend auch nochmal Input zu dem Thema Diätverhalten und emotionales Essen.
Vielen Dank für die Werbeschaltung noch kurz.
Sehr gern.
Aus Überzeugung. Ohne Rabattcode.
Genau.
Vielen, vielen Dank dir. Es war total schön, mich mit dir auszutauschen.
Sehr gern. Und danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, ich sag danke und ich wünsche euch drei alles, alles Gute und eine spannende Familienzeit auch, wenn es dann soweit ist und ein schönes Kennenlernen.
Dankeschön.
Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter cornelia_fichtel. Alle Links findest du in den Shownotes.